Und es ist ja nicht einzusehen, warum eine Einvernahme von einer Person nicht bei Video aufnimmt, weil natürlich viele können nicht gut Deutsch und wollen nur wegkommen. Das heißt, das Blut schießt ihm in die Füße und die Fluchtmechanismen, also archaische Triebe, werden aktiviert. Und ja, unterschreiben sie das, dann können sie gehen. Und dann kommt er zu mir und sage ich, ja, sie haben sich den Strick schon selber im Hals gelegt.
In der österreichischen Strafrechtsszene ist mein heutiger Gast, Rechtsanwalt Magister Arthur Machatsch, keine unbekannte Figur. Ganz im Gegenteil, klebt er seit Jahren förmlich in diversen Anwaltsrankings weit oben auf der Liste. Sein Leitspruch, Wald und Wiese sind abgebrannt. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Ihr Pulli, mit dem Sie sich porträtieren, ist sehr lässig und lustigerweise, das wollte ich auch sagen, sitzen Sie jetzt damit vor mir. Da steht ganz groß Defense drauf. Verkaufen Sie den auch?
Nein, also ich komme aus Klosterneuburg und der Defense, also eine Basketballmetropole, eine große Tradition. Und man sagt ja so schön, Offense wins games, Defense wins championship.
Das heißt, das ist gar nicht etwas, dieser Pulli, den haben Sie gar nicht selbst designt, sondern den haben Sie
Nein,
quasi
habe ich einfach in einem Geschäft
neu interpretiert.
Geschäft gekauft.
Man kann aber fast schon sagen, es ist ein bisschen ein Markenzeichen
ja,
geworden.
Ja, ist es schon.
Werden Sie viel darauf angesprochen?
Teilweise schon, ja. Also ich war unlängst auf der Universität, wie meine Studenten abgeschlossen haben und sagte, auch hier kommst du mit dem Pulli, hat eine bekannte Strafrechtsprofessorin zu mir gesagt, ja.
Gehen Sie auch ab und zu im Anzug herum?
Ja, am Gericht oder am Oberlandesgericht oder am obersten Gerichtshof, gut, das ist ja Talar. Aber an sich bin ich nicht so förmlich gekleidet. Das ist bei meinem Klientel da nicht notwendig.
Könnte sogar abschreckend wirken, oder?
Abschreckend nicht. Also abschreckend nicht.
Sie haben einen recht außergewöhnlichen Werdegang hingelegt, denn das wissen wahrscheinlich einige nicht. Sie sind ursprünglich gelernter Koch.
Gelernter Koch und Kellner, ja.
Woher kam dann der Wunsch, keine Zwiebeln mehr zu erstechen und jede zu verteidigen, die das an Menschen machen?
Naja, das war so, dass ich auf einer Hotelfachschule war und meine Eltern haben gehabt Würstelstände, in den goldenen Jahren der Würstelstände, würde ich noch so sagen. Und das haben wir jetzt von der Oma übernommen, haben da sehr fette Sachen gehabt, also Christkindlmarkt, Tullner Messe. Und ich hätte mir dann überlegen müssen, ob ich das weitermache oder nicht. Und habe mich aber dann entschlossen dagegen einfach, weil es zwar finanziell sehr attraktiv, aber geistig wenig erfüllend. Und ich habe mir dann einfach überlegt, Würstelstand hat ja sehr viel mit Spanne und Masse zu tun. Es gibt ja wenig Produkte, die Spanne und Masse haben. Und haben mir gedacht, was ist juristisch eigentlich auch Spanne und Masse? Und da ist mein Blick auch schon in der ökonomischen Analyse zu Beginn des Studiums auf das Suchtmittelrecht gefallen.
Spannend. Und ich nehme an, dass Sie auch mit interessanten Persönlichkeiten oder mit interessanten Gestalten zu tun hatten in der Würstelstandzeit.
Ja, also ich habe 13 Jahre mit Fiakerfahrern, die jetzt eher Randfiguren sind, um es mal höflich zu sagen, auf dem Würstelstand gearbeitet und habe mich auch mit denen gut verstanden und habe auch deren kleineren strafrechtlichen Sachen betreut, also zum Beispiel keine Unterhaltszahlungen, Schlägereien, gefährliche Drohungen. So habe ich begonnen sozusagen.
Und ist es wirklich so, dass die Würstel zum Teil wochenlang da drauf liegen?
Am nächsten Tag können schon dort liegen. Also wenn sie auf ein Fest, wenn sie auf ein Fest gehen, zum Beispiel also irgendwie bei uns bei das Leopoldi-Fest, etwas Gebackenes kaufen, würde ich Ihnen raten, das Gebackene immer am ersten Tag zu erwerben, nicht am letzten Tag.
Mhm. Guter Tipp auf jeden Fall.
Ja, also erster Tag ist immer der beste Tag.
Einen Würstelstand zu haben in Wien, da sagt man, das ist eine absolute Goldgrube. Da können selbst Anwälte nicht mithalten.
Stimmt.
Kann man da nicht einfach trotzdem sagen, man behält das, aber stellt einen Geschäftsführer ein?
Nein, weil in dem Moment, wo Sie nicht mehr in den Würstelstand selber drinstehen, wird Ihnen eigentlich alles unterm Hintern wegstohlen. Sie müssen da selber drinstehen.
Und Überwachungen, Kontrollen, das ist alles sinnlos.
Sinnlos.
Okay. Also,
weil sie können ja nie kontrollieren, nimmt der was mit, wo sind die Würstel her, das ist alles unmöglich.
Also dann verkauft er seine privaten Würstel und dann passt es mit dem Bestand zusammen?
Genau.
Okay, ja, ich meine gut, das ist in der Gastro ganz, also relativ üblich. Ja. Ich habe als Student auch viel gekellnert und ich kenne diese ganzen Tricks halt
auch. Ja, ist auch eine beliebte Frage bei der Anwaltsprüfung.
Welche?
Wenn jemand selber Produkte in den Betrieb mitgibt, nimmt und sie dann dort verkauft, was das ist.
Und was ist das?
Das ist gar nichts.
Wirklich wahr?
Das ist nichts, nein. Weil man veruntreut ja kein, also der Strand selber, es ist keine Untreue am Stand.
Aber zivilrechtlich müsste schon was
sein. Ja, zivilrechtlich ist es schon was, aber strafrechtlich ist es nichts. Betrug am Kunden ist es ja nicht, weil der kriegt ja das, was er will. Und Untreue ist es auch nicht, also war zumindest damals, oder Veruntreuung, weil es nicht anvertraut ist, das Gut.
Spannend. Ja, coole Frage. Jus ohne Matura, stimmt das?
Ja, das stimmt. Ja.
Und Sie haben dann die Studienberechtigung
gemacht. Genau, ja.
Wie läuft das ab?
Also prinzipiell gibt es eine Berechtigung zur Studienberechtigung und dann die Studienberechtigung selber. Das ist aber jetzt alles, was ich erzähle, Stand 1994. Also das ist auch schon eine Zeit lang her. Damals war es so, hat man sozusagen, das war die Barkellnerlösung. Wenn man jetzt gar nichts gehabt hat, dann hat man einen Kurs machen müssen auf der Uni, also so eine Übung zur Einführung damals zum Beispiel. Ich habe aber gehabt die Konzessionsprüfung. Und damit habe ich diese erste Schwelle überwunden. Das ist also typisch, Sie sind Polizist oder Sekretärin beim Rechtsanwalt oder sowas, dann haben Sie das erste Level überwunden. Und dann müssen Sie eine Deutsch-Matura nachschreiben. Das dauert ein halbes Jahr, bis zur Prüfung antreten können. Da habe ich dreimal geredet, das ist halt alles schon lange her, über einen Haider seine Rede vor den Veteranen in Grumpendorf. Das war damals ein großer Skandal. Dann Geschichte, waren drei Fragen einfach und römisches Recht, aber der Dekan Piller, das war so eine Legende, der da sehr dafür war, das war eigentlich gedacht, so der Arbeiter geht jetzt auf die Universität, der das sehr gefördert hat und dann noch eine römische Rechtsprüfung, dann hat man die Studienberechtigungsprüfung gehabt und das Besondere war bei dem, man hat eine andere Matrikelnummer gehabt und man hat nicht Uni hoppen können. Also man hat nur, also was so beliebt war, die Prüfung mache ich jetzt dort auf der WU und das VWL, das mache ich dort, das ist nicht gegangen. Also ich habe nur auf meiner Uni studieren können.
Und das heißt, dass Sie halt wirklich committed sein mussten.
Ja, genau. Also erst und jetzt dürfte ich aber alles studieren, weil ein Studienabschluss ersetzt die Matura.
Und kommt noch was? In der Pension vielleicht?
In der Pension vielleicht.
Und zwar? Ja.
Geschichte vielleicht.
Ah ja. Ja gut, das ist gut, dass Sie das in der Pension machen, weil Jus hat wahrscheinlich bessere Berufsaussichten.
Ja.
Und wenn Sie jetzt zurückblicken, wie sehr sind Sie glücklich darüber, dass Sie den Karriereweg gegangen sind und nicht in der Gastro geblieben sind?
Sehr glücklich. Also wenn ich mir jetzt die Lebensverläufe anschaue von meinen Schulkollegen, die natürlich, also ich habe mir das damals schon überlegt, halte ich das auf die Dauer aus? Alkohol ist natürlich ein Thema in der Gastronomie, ständige Verfügbarkeit von Alkohol. Man muss immer freundlich sein zum Gast oder mittelfreundlich zumindest. Und was natürlich auch ist, also ein alter Gastronom hat mir eigentlich gesagt, mit 40 musst du von der Bar weg sein. Das ist aber beim Würstelstand ein bisschen schwierig.
Warum?
Naja, weil man eben drinstehen muss. Das ist das Grundproblem.
Und also warum man mit 40 wechseln muss?
Weil es einfach zu anstrengend ist. Okay. Man muss auf jeden einstellen. Man muss die Frage beantworten, sind die Würsteln eh heiß oder was habt ihr halt Frisches? Und das, als junger Mensch geht das. Also ich könnte es mir überhaupt nicht mehr vorstellen, vor allem wenn man es verdienen will. Wir sind damals gestanden bis zu 16 Stunden im Würstelstand.
Das ist schon richtig lang.
Ja, und stehen. Das kommt ja auch dazu. Also das ganze Gastro ist einfach Raubbau am Körper.
Stimmt es, dass die Steuerprüfungen am Würstelstand wirklich so abgelaufen sind, dass der Steuerprüfer kommt und sich einen Hotdog bestellt und dann quetscht er das Ketchup wieder raus und rechnet hoch, ob wirklich so viele Ketchupflaschen auf Basis dieses Hotdogs dann gekauft werden konnten?
Also so habe ich das nicht erlebt. Also meine Eltern haben mehrere Steuerprüfungen gehabt und haben das gut überstanden, weil es halt früher gegangen ist, was überhaupt nicht mehr geht, dass man die Leute im Nachhinein anmeldet. Mhm. Das waren die Leute angemeldet in die 90er Jahre für 500 Schilling für eine Woche und haben halt ummassen gearbeitet. Das wird halt gar nicht mehr gehen, weil natürlich jeder hat ein Smartphone dabei. Aha, sie arbeiten hier geringfügig und sind 60 Stunden die Woche da am Stand. Das wird nicht mehr gehen.
Mhm. Und ist Ihnen das Studium dann leicht gefallen?
Eigentlich schon, weil ich habe gehabt also ein Selbsterhalterstipendium und ich habe gewusst, das ist mit 27 aus. Also das hat man gehabt für 12 Semester, glaube ich, habe ich es gehabt. Also mit Studienerfolg habe ich und habe ich genau gewusst, da sind die Beihilfen aus, die nicht unbeträchtlich waren. Das waren damals fast 800 Euro umgerechnet. Und ich habe gewusst, dass ich das machen will, dass ich es durchziehen will. Ich habe auch ganz bewusst am Land gelebt, nicht in Wien. Ich habe in Weidling gelebt und habe das wie einen Job gemacht. Also Montag bis Freitag und bin dann so wirklich so am Freitag um 12 Uhr von der Uni heimgegangen. Und nebenbei ein bisschen gearbeitet halt und Sport betrieben, aber relativ professionell und ernsthaft.
Sport betrieben?
Ja. Welchen? Eishockey habe ich gespielt, Eishockey-Tormann war ich.
Das war ein ziemlich harter Sport.
Nein, Tormann nicht. Gibt es ja keine Checks, ist total verpönt, da man irgendwas machen muss, nur den Puck abfangen.
Und das war natürlich eine taktische Entscheidung, Tormann zu sein?
Nein, war keine taktische Entscheidung, es hat mir einfach gut gefallen.
Ich habe viel Fußball gespielt und der Tormann hat eigentlich nichts zu verlieren, ja, gerade bei einem Elfer, weil wenn er hält, ist er der absolute Hero und wenn er nicht hält, dann ja, ist es halt ein Elfer, den kann man ja schwer halten.
Ja.
Ist das da beim Eishockey auch so?
Naja, sie haben zwischen 80, also die wirklich Guten haben 95% Abwehr, also die wirklichen Weltspitze-Leute und halt so Amateurschaft zu 80%, weil das Tor ist klein und der Tormann ist ja grundsätzlich groß.
Und stimmt das Klischee, dass sich da die ganze Zeit alle verprügeln?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also nein. Also gerade wir haben viel gehabt für Finnen und Tschechen, da ist es eigentlich nicht so. Also in meiner Wahrnehmung war es nicht so.
Und spielen Sie immer noch ein bisschen?
Nein, das wäre mit den Augen dann immer gegangen. Wir wären auch nicht besser mit dem Alter.
Und, so, und als Fan?
Als Fan, es ist zu, also als Fan, ich war immer nur Sportler, Fan war ich nie.
Okay. Dann waren Sie nach dem Studium in der Gerichtszeit in der Staatsanwaltschaft?
Genau, da hat man sich damals freiwillig hinmelden können. Das war sehr, sehr gut. Und da hat sogar, also kurioserweise hat es gegeben, hat man dann die Straßenbahnfahrscheine hat man dazu gekriegt. Also das waren dann 90 Euro im Monat. Und da habe ich verhandelt teilweise von 9 bis 16 Uhr bis zu 20 Verhandlungen als Bezirksanwalt. Und da habe ich alle Richter kennengelernt, wie die eigentlich entscheiden. Und der braucht ja was von einem der Richter, weil man muss das referieren, den Staatsanwalt. Und wenn der Staatsanwalt eine Berufung erhebt, dann hat der Richter viel Arbeit, weil er muss ein richtiges Urteil schreiben und nicht ein gekürztes Buff, also ein Protokoll- und Urteilsvermerk. Wenn Sie sich noch an das Buff erinnern.
Nein, muss ich sagen, kenne ich nicht mehr.
Ja, ja. Und da habe ich sehr viel gelernt, wie Justiz in Österreich funktioniert und halt auch, was für Fehler man machen kann als Mandant selber und auch als Anwalt.
Das heißt, Sie waren ein Doppelagent?
Nein, damals war ich kein Doppel, ich habe es einfach angehört.
Aber es muss unfassbar hilfreich gewesen sein, um dann später ein erfolgreicher Strafrechtsanwalt zu sein.
Ja, dafür war es schon sehr hilfreich, weil wer ein gewissen Alter Bezirksrichter ist, der bleibt es ja auch. Also ich bin teilweise noch immer bei denselben Bezirksrichter, bei denen ich vor 20 Jahren als Bezirksanwalt war.
Ja, witzig. Na gut, und wenn Sie sich da nicht verscherzt haben dann, und ja, auf einer guten Ebene sind miteinander, dann schätzt man sich ja beruflich.
Ja. Und ein Bezirksgericht ist halt so, da sind nicht immer Anwälte dabei. Also jetzt ist es ja so, Jugendliche und junge Erwachsene verpflichtend. Das war ja damals nicht. Das ist relativ neu.
Mhm. Und wäre die Staatsanwaltschaft eine alternative Karriere gewesen?
Nein, weil ich will nicht von 11 bis 2 Mahlzeit hören.
Okay, alles klar. Wann hören Sie jetzt Mahlzeit?
Gar nicht. Sonst gibt es keine Mahlzeit.
Gibt es keine Mittagspause?
Oh ja, schon, aber wir sagen nicht Mahlzeit, wir sind kein Amt.
Ja, wobei, Sie hören es halt trotzdem, wenn Sie verhandeln zur Mittagszeit.
Ja, ja, aber sonst.
Mit Distanz.
Also, mit Distanz, ja.
Der Spruch, ein Wirtschaftsanwalt und ein Strafverteidiger verdienen das Gleiche, aber der Wirtschaftsanwalt arbeitet länger und hat eine höhere Steuererklärung. Ist da was dran?
Also das ist natürlich eine Geschichte der Strafverteidigung, dass ja teilweise was schwarz gemacht wird, muss man aber immer dabei bedenken, dass man dann erpressbar ist. Und man dann ganz schnell, ja, jetzt habe ich Ihnen das gegeben und jetzt möchte ich aber noch von Ihnen haben eine Scheidung, meinen Hausverkauf.
Ja, sehr gut.
Und bei der neue Bayerische, da funktioniert auch irgendwas, das ist eine Gewährleistung zu machen. Weil sonst, Sie haben ja damals keine Rechnung gegeben und ich bin nicht erpressbar. Ich möchte aber nicht abstreiten, dass es da eventuell Kollegen gibt, wo das so ist. Aber
haben Sie schon erlebt?
Das habe ich schon erlebt auch, aber ich mache es gar nicht.
Aber haben Sie auch bei Kollegen schon erlebt, dass dann solche Erpresssituationen entstanden sind?
Also insbesondere dann Honorare zurück. Es wird sehr viel versprochen, es wird sehr viel gezahlt und dann wird es zurückgefordert.
Wie sind die damit umgegangen?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Es ist halt immer, also ich habe einmal so einen Fall gehabt, da hat jemand kriegt 9 Jahre und also ich habe für dasselbe kriegt ein Jahr unbedingt und 2 Jahre bedingt. Also das war wirklich vergleichbar. also aus der Wahrnehmung des Mandanten das Neunfache, weil die zwei ja bedingt sind, ja wurscht. Und der hat da doch einen erheblichen Betrag dafür gezahlt, wo man schon so eine sehr gehobene Limousine eines deutschen Herstellers bekommt. Das war was Feines neu und war dann nicht so begeistert. Und ich habe dann gesagt, ja Kollege, bitte schicken Sie mir die Rechnung. Irgendwie kommt da nichts. Und dann ist irgendjemand anderer halt hingegangen und sagt, die haben sich geeinigt, sage ich, okay, gut.
Alles klar.
Ja. Aber der Wirtschaftsanwalt arbeitet sicher mehr. Das stimmt sicher.
Sie waren dann in Ihrer Ausbildungszeit beim Rechtsanwalt Gradwohl.
Genau, ja.
Und die Kanzlei haben Sie dann übernommen?
Genau, also wir haben das relativ fair vereinbart. Wir sind, glaube ich, einer der wenigen Kanzleien in Österreich, wo eine Übergabe zwischen Alt und Jung funktioniert hat. Das ist eher die Ausnahme, weil der Anwalt, der Altanwalt, denkt sich, boah, meine Kanzlei und das ist so viel wert. Und eine Kanzlei per se ist ja überhaupt nichts wert. Also wenn sie schöne Möbel haben, was jetzt am Ende der Karriere, werden sie jetzt auch nicht ein neues Inventar, eine veraltete EDV, Bibliothek ist jetzt auch schon relativ mit IT und der Kundenstock. Und dann sagt man halt, also was natürlich auch beim Anwalt ist, der Anwalt wird groß mit dem Mandanten, er wird auch wieder klein, also wieder mein Chef dann aufgehört hat, sich in der Bar gekommen und sagt, Herr Doktor, jetzt am Ende legen wir noch einen schönen Konkurs hin. Das ist mir sehr gut in Erinnerung von einem Unternehmer, der gar nicht weit weg von hier ist.
Und als Sie dann die Ausbildungszeit gemacht haben und zum Partner wurden?
Ich habe es gekauft einfach. Ich habe es einfach abgekauft.
Volley abgekauft.
Volley abgekauft.
Und ist dann nicht, wenn Sie so eine Partnerschaft oder zumindest eine Art von Partnerschaft im Sinne von, Sie wurden ausgebildet und Sie haben dann diese Kanzlei gehabt, haben Sie dann nicht Interesse gehabt, andere Leute teilhaben zu lassen an dieser Kanzlei und das mit anderen Partnern aufzubauen?
Das geht ja am Anfang gar nicht so leicht. Am Anfang, die ersten paar Jahre, rudert man ja sehr eigentlich. Also halt klassisch in dieser Junganwaltsphase, bin Vater geworden. Ich habe einen Kredit natürlich gehabt und ich war ein jung eingetragener Anwalt. Das interessiert ja niemanden. Mhm.
Also die gute Adresse vielleicht?
Ja, aber jeder zweite Anwalt ist im ersten Bezirk. Also das ist jetzt auch nicht.
Hat 1010 noch eine Bedeutung heutzutage?
Ich glaube schon.
Schon?
Also ich glaube schon, also zumindest für die Leute am Land, die in die Stadt kommen.
Und wie haben Sie damals dann Ihre ersten Mandanten gekriegt?
Also ich habe ein paar übernommen und habe halt dann, das Suchtmittelrecht war ganz neu 2008, das ist neu gemacht worden und ich habe immer schon Leute aus der Branche gekannt, die eben so Growshops betrieben haben, da war auch ein Klassenkollege dabei und ich habe dann gesagt, mich würde das interessieren und das hat dann gut gepasst einfach und habe auch relativ am Anfang gleich jemanden mit 11 Kilo Marihuana erzeugt, dann effektiv einen Monat bedingt besorgt.
11 Kilo?
11 Kilo, ja.
Das ist kein Eigenbedarf mehr?
Nein, es ist kein Eigenbedarf. Es ist also Suchtgifthandel in der größten Form 1 bis 15 Jahre. Und das haben wir zweimal zum obersten Gerichtshof getrieben und dann war die Justiz müde und hat gesagt, einen Monat bedingt. Und ich sage, das ist okay.
Wahnsinn. Wie lange dauert so ein Prozess, wenn man das zweimal zum OGH bringt?
Zweimal zum OGH, na, 1,5 Jahre.
Das geht ja eh schnell. Ja,
also 2 Gerichtstage und dann waren sie irgendwie ermüdet.
Und das ist eine gute Taktik, die Ermüdungstaktik?
Naja, desto länger es wird das Verfahren und man selber nicht zerstört hat, desto besser ist eigentlich für Mandanten.
Was heißt selber nicht zerstört?
Na, wenn sie 100 Anträge stellen und jetzt, also hunderte Beweisanträge, also es steht, in der StPO steht drin, wenn die Verlängerung nicht auf die Verteidigung zurückzuführen ist. Wenn ich jetzt jede Entscheidung zum Verfassungsgerichtshof bringen will und alle Einsprüche mache, das habe ich nicht gemacht.
Sie sind eine Kanzlei, die überschüttet ist, sowohl qualitativ als auch quantitativ mit Online-Bewertungen. Gehen Sie dem aktiv nach?
Dass das
Sie
dann war damals, sagen, also das war damals noch nicht so hip, es hat auch noch nicht Google gegeben. Mhm. Und ich habe mir gedacht, machen wir eine gescheite Homepage. Und ich ersuche um eine Bewertung. Es sind auch alle Bewertungen, darauf lege ich Wert, echt. Also es sind keine gekauften dabei.
Ja, es ist schon ein Statement, weil heutzutage wird sehr viel gekauft.
Ja, also es sind alle echt, auch die negativen, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, wo die herkommen, aber es sind alle echt.
Mitbewerb.
Ja, Mitbewerb kann vielleicht sein. Nein, es sind alle echt und das habe ich immer gemacht und den Link geschickt.
Ja, auf jeden Fall. Also das erste Bild, das Image Ihrer Kanzlei ist wirklich überwältigend gut. Also wirklich herzlichen Glückwunsch dazu. Das schaffen gar nicht so viele Kanzleien. Woran liegt das?
Vielleicht, weil man keinen Schmäh erzählt und wir machen nur das, was wir können. Das erscheint mir schon, also Wald- und Wiesenland ist abgebrannt. Wir machen nur das, was wir können, grundsätzlich.
Das heißt, Sie lehnen auch konsequent, kategorisch die ganze Zeit ab?
Ja.
Okay?
Ja.
Ja, macht ja auch Sinn, oder? Ich meine, der Fachanwalt in Deutschland, der ist ja auch dort durchaus etabliert.
Ja.
Ist das etwas, was Sie hier befürworten würden?
Ja, also wenn Sie das sagen bei einer Anwaltsversammlung, Nestbeschmutzer, pfui, steinigt ihn, Schwein, der gute Landanwalt muss alles können. Das ist völlig unrealistisch.
Ja, vor allem, weil
wie soll ich jetzt ein Servitut einverleiben und eine Fragerücke beim Geschworenenverfahren machen? Na, wie soll das gehen?
Ja, es kommt ja auch immer mehr dazu. Allein das ganze EDV und IT-Recht, das ist ja nicht so, als ob sich das nicht weiterentwickelt. Ja. Das heißt, das, was man studiert hat, ist ja nicht der Stand, der dann bleibt, die ganze Kette.
Ja, es gibt ja auch keine Verpflichtung zur Fortbildung de facto. Die Leistung der Verfahrenshilfe wird, also ich war heute auf der Uni und habe dort Vortragen über Fälle, also wirklich ganz schlimme juristische Haftungen, wirklich schlimm.
Sie schreiben auf Ihrer Homepage das Thema Erste Hilfe, etwas, das man ja eher aus der Medizin kennt. Was ist die Erste Hilfe in der Anwaltei für all diejenigen, die jetzt mit Strafrechtsverteidigern noch nicht so viel zu tun hatten?
Naja, das ist einmal der Klassiker, ein Verwandter, ich selber ist verhaftet, die Polizei steht vor der Tür, wie verhalte ich mich? Also das sehe ich als Erste Hilfe, also ich bin jetzt juristisch angeschossen zumindest, wie verhalte ich mich? Und da, wie gehe ich mit der Polizei um, was ist gescheit, was ist weniger gescheit? Also jetzt nur Aussagen, um wegzukommen, das ist das Allerschlimmste, das möchte ich hier auch ganz klar sagen, die Aussage, die Sie als Beschuldigter getätigt haben, die biegt Ihnen wie Scheiße am Fuß. Bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, kriegen sie nie wieder weg. Das möchte ich jetzt relativieren. Dann gibt es immer in der Hauptverhandlung, da gibt es immer dieselben Mechanismen. Wollen Sie etwas sagen, dass die Polizei das falsch protokolliert hat, dann verleumden Sie da und unterstellen ja einen Amtsmissbrauch. Da vertagen wir gleich einmal und dann werden wir uns die Polizisten anhören. Und dann kommt der Polizist hinein, geladen, auf der Ladung steht schon was, um was es geht. Und dann liest er sein Protokoll vor und sagt dann, nein, natürlich war das ganz eine korrekte Vernehmung und ist überhaupt nichts passiert. Und wenn man dann fordert, dass jede Einvernahme per Kamera aufgezeichnet hat, Nestbeschmutzer, pfui! Den wollen wir nicht, das geht natürlich nicht. Also bei Jugendlichen ist es ja verpflichtend inzwischen, wenn keiner dabei ist und besteht die Polizei immer, dass dann ein Verteidiger kommt, weil das zu mühsam ist und zu ungut. Also ich schreibe jetzt gerade einen JGG-Kommentar und habe alle Jugendrichter des Straflandesgerichts gefragt, wie viele Videoeinvernahmen sie von Jugendlichen schon gesehen haben. Bis jetzt noch keine.
Wow, spannend. Und da wollen sie aufmischen?
Ja, aufmischen, es ist ja nicht einzusehen, warum man eine Einvernahme von einer Person nicht bei Video aufnimmt, weil natürlich viele können nicht gut Deutsch und wollen nur wegkommen. Das heißt, das Blut schießt ihm in die Füße und die Fluchtmechanismen, also archaische Triebe, werden aktiviert und ja, unterschreiben sie das, dann können sie gehen. Und dann kommt er zu mir und sage ich, ja, sie haben sich den Strick schon selber im Hals gelegt.
Dann kann man nicht mehr viel machen, oder?
Ja, also es ist, schränkt die Möglichkeiten auf jeden Fall ein. Besser wird es nicht.
Wie oft sind Sie angerufen worden mittlerweile? Also beim Thema Erste Hilfe kamen schon irgendwelche Nachtanrufe und sind Sie
also immer ich mache das zum Glück nicht, das macht die Konzipiente.
Aber muss sie dann in der Nacht erreichbar sein?
Na, also es gibt ja grundsätzlich den Journaldienst sowieso, der in Wien auch funktioniert und wir bieten das halt zusätzlich an und das ist ein Teil der Vereinbarung mit der Konzipientin, dass sie das macht grundsätzlich. Und wenn die auf Urlaub ist, mache es halt ich oder mein Partner.
Und eine Konzipientin haben Sie?
Eine Konzipientin. Wir sind klein, weil es ist wichtig, also im Wirtschaftsrecht zum Beispiel, ist das jetzt nicht so wichtig, weil sie betreut außer beim Prozess, aber bei Strafrecht ist was viel Persönlicheres. Das ist so wie beim Zahnarzt, da wollen Sie jetzt auch nicht hören, der Dr. Schwuppdiwupp bohrt Sie heute an.
Ja, das kann ich bestätigen. Sie haben auch eine App entwickelt namens Grenzmengenrechner SMG. Wieso braucht es das und was war die Rückmeldung vom Markt dafür?
Die Rückmeldung vom Markt, das war natürlich eine also halt so Legal Tech, es war natürlich eine Marketingaktion, mehr oder weniger. Ich habe auch einen Freund, der so Apps entwickelt, also es war nicht so teuer. Und ich habe mir gedacht, das ist einmal ganz gut, das einmal zu veranschaulichen, weil insbesondere, wenn natürlich die Leute so im Scherz immer sagen, na, wie gut ist das Gras noch, super, 20%, dann wird eine Menge eingeben, ui, 1 bis 15 Jahre, na doch nicht so gut.
Ich verstehe. Und darüber hinaus haben Sie auch ein Buch geschrieben, Suchtmittelrecht, das haben Sie, glaube ich, eh schon erwähnt.
Suchtmittelrecht für die Praxis mit dem Professor Birkelbauer gemeinsam.
Inwiefern hilft das der Kanzlei? Also ist das etwas, wo Sie sagen, ja, okay, super, der Mitbewerb liest das und erkennt, Sie haben was drauf, oder ist das auch wirklich etwas, wo der
Nein, also das können Sie, wenn Sie jetzt Konzipient sind und Sie sagen, ich habe jetzt am Montag ein SMG-Mandat und ich kenne mich nicht aus und Sie lesen sich über das Wochenende durch, dann werden Sie fit sein. Da wissen Sie, was eine Grenzmenge ist, Sie wissen, wie die Bestimmungen sind und wie das Gesetz funktioniert.
Okay, das heißt, Sie schulen ja einen Mitbewerb, aber nützt das auch tatsächlich etwas
für Ihre... Ja, schon, weil natürlich welche, die, also erstens kann man ja dann Lehre selber gestalten, kann sich dann super klug wie der Oberste Gerichtshof selbst zitieren. Oder man zitiert sich halt gegenseitig.
Ist ein gutes Gefühl.
Ja, ist ein gutes Gefühl. Und Sie können natürlich, also wir haben da zum Beispiel die einzige, von allen Lehrbüchern, die einzige Grenzmengentabelle, ist, was mich noch immer sehr überrascht, also auch im Heiligen Wiener Kommentar gibt es eigentlich keine Grenzmengentabelle drin. Also wann ist die Grenzmenge bei Cannabis eigentlich überschritten? Das werden Sie nirgendwo anders finden. Das ist aber praktisch sehr relevant. Weil da, in dem Moment, wo Sie die Grenzmenge überschreiten, dann wird es dann griffig von den Strafen, ja.
Anwälte haben in der nicht-juristischen Welt oft einen schlechten Ruf und das liegt auch oft daran, dass man in dem Moment an Strafverteidiger denkt. Also viele Leute sagen, boah, wie kann man diesen Mörder vertreten? Boah, wie kann man nur, hat der überhaupt ein Moralverständnis? Wie stehen Sie zu diesen Aussagen? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie jemand mit so etwas konfrontiert? Ist das auch schon mal passiert oder nicht? Brauchen Sie eine dicke Haut oder wie
also prinzipiell ist mir das wurscht. Und also insbesondere, ich mache ja primär Suchtmittelrecht. Und ob Sie mir jetzt ein Kilo Marihuana verkaufen oder nicht, das ist für mich wie das Sackelreis in China, das Unfall. Ich finde es eigenartig, dass das verboten ist bei uns. Grundsätzlich, und ich lebe halt sehr gut davon, aber grundsätzlich kratzt mich das wenig. Also ich habe einmal Anfrage gehabt wegen dem Anschlag, der war in unmittelbarer Nähe von unserer Kanzlei, das habe ich abgelehnt. Bei dem einen, da war so ein Rahmengeschäft, der da erschossen worden ist, da habe ich öfters mal einen Rahmen zum Mittag gegessen. Also das lehne ich dann ab einfach. Und es gibt dann eh genug Piranhas, die sich drauf stürzen, weil es dann in der Zeitung sehen. Und ich habe nicht so medienwirksame Sachen. Also ich habe gehabt, noch als relativ junger Anwalt, die Eislehe, die ja zeitlang diesen Fall mit dem Rottweiler, der das Kind getötet hat, das haben wir betreut. Sonst Suchgift interessiert die Medien nur, wenn ein Promi dabei ist. Und ich habe Gewalt habe ich auch nicht viel. Und bei diesen ganzen Sexualsachen, also ich habe früher auch viel Scheidungen gemacht. Früher war es ganz hip, dass einmal die Ehefrau den Ehemann beschuldigt, das Kind missbraucht zu haben. Jetzt gibt es einen neuen Trend. Jetzt beschuldigt der Ehemann, dass die Ehefrau das Kind geschlagen hat, mehr als ein Jahr. Und da mit 107b, das ist ziemlich griffig, 1 bis 10 Jahre und versucht hier den Gegenschlag sozusagen. Also es gibt so Wellenbewegungen einfach. Aber sowas Aufwühlendes habe ich kaum und ich finde, grundsätzlich hat jeder Anspruch auf Verteidigung, wie widerlich er auch ist. Und ich kann ja immer sagen, nein, weil es gibt einen Marktpreis und da verlange ich halt mehr und damit scheide ich eh automatisch aus.
Ja, außer man kriegt es als Verfahrenshilfe.
Wenn Sie was kriegen, was absolut widerlich ist, dann können Sie das auf der Wiener Kammer sagen, das kann ich nicht machen, das werden Sie unbestellt, das ist kein Problem.
Okay. Ja, ich muss persönlich auch sagen, von dem, was ich im Umfeld mitbekomme, ist das Scheidungsrecht wesentlich ekelhafter in der Praxis als das Strafrecht. Ja. Also die Art und Weise, wie es gelebt wird und da gibt es auch durchaus einige unmoralische Kollegen von Ihnen und Kolleginnen von Ihnen.
Das Schöne ist ja bei uns beim Strafrecht, es gibt ja auch eine Strafverteidigervereinigung und dass die eben mal schon den Zusammenhalt hat. Okay, die Scheidungsanwälte, Wirtschaftsanwälte konkurrieren ja alle gegeneinander und hauen sich halt vor Gericht in die Goschen. Das tun ja wir nicht. Also wir sagen, wir versuchen ja das Bestmögliche für unsere Mandanten zu erzielen und wenn man ganz fein ist, sagt man vorher, die haben ein großes Wirtschaftsstrafverfahren gehabt, da haben sie alle Anwälte vertroffen und sagt, ja, ich werde euch alle in die Tiefe reißen. Also teilweise spielt man mit offenen Karten, teilweise.
Sie tauchen in einigen Medien auf. Es gibt einige Fälle, wo sie auch zitiert werden und ab und zu kommt es vor, dass sie und ein zweiter Strafverteidiger erwähnt werden. Wieso braucht es das? Also noch einmal, das zusammengefasst, dass zwei Anwälte eine Person vertreten aus verschiedenen Kanzleien.
Es ist sehr oft so, dass es jetzt jemanden gibt, der jetzt der Vertrauensanwalt ist. Ich mache das auch sehr gern. Und er sagt, wir brauchen da einen Experten fürs SMG. Und das ist überhaupt kein Problem, das mache ich sehr gern, weil da mache ich nur die technischen Sachen und brauche nicht das Handelhalten von Mandanten, sondern mich nur auf das juristisch Wesentliche konzentrieren. Und der macht halt die Betreuung. Das finde ich eine sehr angenehme Arbeit. Das habe ich sogar bis am Landesgericht Feldkirch habe ich das sogar verteidigt. Und dann ist es oft so, der Mandant akzeptiert das auch oder man erklärt ihm das und ich mache halt alle Schriftsätze in den Entwurf und erkläre das. Und es ist für mich eine sehr angenehme Arbeit und man legt halt dann halt vorher fest, wer ist der Alpha, wer ist der Beta. Das ist wichtig, dass man vorher festlegen und es funktioniert auch sehr gut.
Das heißt, es wird einfach im SUP ein Experte dazu geholt?
Genau.
Das macht Sinn. Ja, dann verstehe ich das. In meiner Gerichtszeit beim Bezirksgericht im Strafrecht wurde ein Angeklagter gefragt, ob er in letzter Zeit Marihuana konsumiert hat. Und er hat das vehement verneint und ist aufgestanden nach der Verhandlung. Und dann ist ihm ein Beutel aus der Hosentasche gefallen, wo 4 oder 5 Gramm Marihuana drin waren. Ja. Also es gibt extrem lustige und skurrile Geschichten. Und ich würde mir jetzt von Ihnen wünschen, dass Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen, was so die Highlights Ihrer beruflichen Karriere waren.
Gut, also einer meiner absoluten Highlights, das war mit der Katharina Biowski. Einmal sitzen Mandanten bei uns im Vorzimmer, die jetzt nicht wirklich dazu passt. Also wir haben jetzt nicht die feinen Leute, also die haben so gewirkt wie so Universität, Postgraduate Studenten, eher so im feinen Beck- und Kloppenburg-Anzug und sie so im Kostümchen und haben ausgeschaut wie Leute, die jetzt in eine After-Hour-Party gehen. Und ich denke mir, was machen die da? So, ja, wir haben deine erste Rechtsberatung. Und es geht um Pilze. Ich sage, ja, na, bitte kommen Sie mal rein. Sie war eine fesche Frau, er auch. Also er hat ausgeschaut wie ein Model aus dem Hugo Boss Katalog. Sagt er, ja, Sie möchten Ihre Sexualität verstärkt ausüben unter dem Konsum von Pilzen, wie Sie das legal machen können. Und sie war beim internationalen Konzern, so klassische Konzern, er war im diplomatischen Dienst.
Wow.
Und sagte, das sage ich noch dazu. Und sage ich, na, das ist grundsätzlich überhaupt kein Problem, weil der Eigenkonsum des Pilzes ja nicht strafbar ist in Österreich. Also wir können jetzt alle am Semmering fahren und den Pilz dort konsumieren. Und wenn Sie das jetzt vollkommen legal machen wollen, dann machen Sie einfach 2 Boxen, also Anita und Bertram, also A und B. Und da hat jeder seinen Pilz, den er selbst nimmt und dann kann Ihnen nichts passieren. Und dann können sie ihre Sexualität auch besser ausleben und die haben sich dann sehr bedankt.
Sensationell. Haben Sie dafür was verrechnet?
Ja, 180 Euro hat das damals gekostet.
Sensationell.
Da war ich noch billiger.
Ich glaube, danach ist Dienstschluss oder danach geht man auf ein Bier.
Ja, also, aber das war also etwas sehr Ungewöhnliches. Mhm. Was ich auch einmal gehabt habe, was lustigerweise auch mit der Katharina Biowski war, ist, das ist auch, das findet man auch im Standard unter C-Promi, folgendes passiert, sie wird ins Gefängnis gerufen und der Mandant, und es fällt schon auf, da geht es total viel um Weitergabe Minderjähriger, wirklich viele Sachen. Und er fragt dann, ja, wird das Fernsehen auch da sein? Und er sucht Mittelsachen. Ist das eigentlich nicht der Fall? Und sagt er daraufhin, sagt er, ja, ich bin aber prominent. Und sie so, weiß nicht, kennen Sie nicht. Ich bin der Muschi-Check aus Teenager werden Mütter.
Wow.
Und das war auch sehr kurios. Und einmal habe ich gehabt, Tuner, Autotuner, die Dopingmittel besteuert haben. Und ich habe mir nicht vorstellen können, was die eigentlich machen. Und hat mir auf jeden Fall ein Video gezeigt, wo sich so eine junge Dame auf so einem aufgebrezelten Golf VR6 regelt. Und sage ich so, wer ist denn jetzt eigentlich diese junge Dame da auf dem Auto? Und daraufhin legt mir der eine seine muskelbepackte Pranke auf die Schulter und sagt folgendes zu mir. Herr Magister, soll man Ihnen die auflegen mit dem kindskopfgroßen Depp? Sag ich Ihnen aber gleich, es sind keine hausgemachten. Und da muss man doch
Und dann muss man ja, ein ernstes Gesicht
machen. Ja, also sag keine Hausgemachten.
Sau gut. Okay, super. Ja, vielen Dank für den Plausch aus dem Nähkästchen. Etwas, was ich vor ein paar Jahren gehört habe, was ich auch spannend fand, ist, dass die meisten großen Marihuana-Farmen an einer speziellen Sache auffliegen. Und jetzt warte ich ganz kurz, wenn jemand mitraten möchte. Ich habe gehört, es sind die Stromkosten.
Strom, ja, kann sein, aber die wirklich großen stehlen. Die wirklich, also die sagen wir mal, aus dem Balkanbereich, die stehlen den Strom an sich. Dann fällt es nicht auf.
Vom Nachbarn?
Ja,
dann fällt es. Aber dem muss ja auffallen, oder?
Es kommt darauf an, wo das Haus liegt. Gibt es überhaupt einen Nachbarn? Also die werden ja sehr gerne im Speckgürtel, etwas abgelegener wird gern angebaut. Es kommt immer darauf an, wie viele Nachbarn sind dort und wie viele Leute. Also Klassiker sind eben abgedunkelte Scheiben, Geruch, wenn keine guten Filter dort sind. Das sind typische Indikatoren an sich. Oder viele verschiedene Autos, die hinfahren mit komischen Leuten, unter Anführungszeichen.
Das fällt dann den Nachbarn auf.
Ja.
Da gab es auch einen Fall, den Sie vertreten haben, wo eine Drogenfabrik aufgeflogen ist, weil irgendwelche Restbestände in den Gully geschüttet wurden.
Ja, oder? Das war die einzige Privatbeteiligung eines Moorbades, die ich jemals erlebt habe, privatbeteiligter Moorbad. Das war im Norden des Waldviertels. Ich weiß nicht mehr, wie das Moorbad heißt, und da ist Folgendes passiert. Das war an sich eine sehr tragische Geschichte zum Teil. Da waren zwei Leute, das war in allen Zeitungen drin, und der eine war Strongman, also wirklich, der so am Wettbewerb teilgenommen hat und war Fleischergeselle. Das war nicht mein Mandant, das war vom Kollegen Eichenseder der Mandant. Und der ist leider angegriffen worden von einem psychisch Erkrankten im Dienst mit einem Fleischermesser und hat dann seinen Dienst nicht mehr verrichten können, weil er Angst vor Messern gehabt hat, was relativ schwieriges Fleischer dann ist. Und das war aber so jemand, das gibt es halt gerade mit einem ganz hohen Berufsethos. Und er sagt dann, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Na, ich könnte doch Crystal Meth kochen. Also völlig kurios, weil er eine Krankenschwester kennengelernt hat. Und hat da meine Mandanten kennengelernt und sie sind dann gefahren, sie brauchen Ephedrin, um das herzustellen, sind dann gefahren bis nach Rumänien und haben so ein VW Passat mit diesen Tabletten, mit den einzelnen Tabletten vollgefüllt, bis oben hin, die dann alle ausgedrückt, Wahnsinn. Um das herzustellen. Und das Abfallprodukt, also Crystal Meth kochen ist eine relative Sauerei, haben sie einfach in den Kanal geleert, was in weiterer Folge zum Kippen des Moorbad führte.
Wow.
Und da war noch die Verhandlung und das war wirklich so ein klassischer, guter österreichischer Hackler. Und also die Mengen waren weit überschritten. Also wir waren, glaube ich, bei der 400-fachen Grenzmenge. Also mehrere Kilo Zuppereien, 90%. Also man hat auch jetzt nicht, wir bekommen da jetzt irgendwie unter 25-fach. Das war weit weg. Und sagt der Richter zu ihm, na, sie schauen aber gut aus dafür, dass sie das konsumiert haben. Was in dem Fall eh wurscht, sagt er, na, das war ja ein super Produkt. Also
war richtig stolz.
Das war ja ein super Produkt.
Aber ich frage mich, die Person, die dann im Gully diesen Geruch gerochen hat.
Nein, das Bad ist einfach kippt. Okay. Die haben dann geschaut, wo kommt das her? Weil das war wirklich im Nichts.
Also man erkennt, dass Sie Ihren Job wirklich, wirklich lieben und da ziehe ich jetzt gleich einen Kreis zum nächsten Thema, weil Sie sollen nämlich wirklich auch ein fantastischer Lehrer sein, weil Sie trotz Inhaltskontrolle wahnsinnig viel Eigenverantwortung abgeben, was bei den Konzis natürlich schnell Vertrauen aufbaut.
Ja.
Ich habe ein paar Leute gefunden, die Stellung zu Ihnen genommen haben und es ist wirklich durch und durch so, dass alle schwer begeistert sind, weil Sie eben viel Wert darauf legen, dass der Nachwuchs gebildet wird. Also da kann ich Ihnen nochmal Hochachtung sagen und toll, dass das so gelebt wird, wie Sie es leben. Stimmt es, dass alle Konzis Spitznamen aus Battlestar Galactica bekommen?
Na, nur früher. Jetzt ist es nicht mehr so. Nur früher. Es ist ja nicht mehr so populär, vielleicht wird es wieder gedreht. Nur früher. Die Serie kennen jetzt die jungen Leute nicht mehr, das würde nicht mehr passen.
Das heißt, es ist keine Grundvoraussetzung, nein, dass man bei Ihnen nicht arbeitet,
nein,
dass man
die also Show gesehen hat. Bei uns gibt es einen sehr schweren Aufnahmetest. Das ziehen wir
durch. Habe ich gehört, dass Sie eine Art Prüfung ablegen.
Ja, es wird auch bei der Ausschreibung geschrieben. Also es kommt STPO, es kommt SMG und AT1 auch ein bisschen. Und wenn man schlau ist, ladet man sich vorher ein Skript runter von der Homepage und dann haben wir schon 50% der Antworten. Da muss man sich aber ein Skript halt vorher reinziehen, das sind 40 Seiten.
Worauf legen Sie sonst noch Wert bei Bewerberinnen?
Ja, also prinzipiell dieser Test, der ist bei uns in die Ewigkeit sozusagen, und die besten drei kommen noch weiter, und dann nehmen wir einen Personaler dazu, der das dann wirklich evaluiert, wer am besten dazu passt.
Auf der menschlichen Ebene?
Genau, für alles halt. Und damit sind wir immer sehr gut gefahren.
Wie gehen die Bewerberinnen mit solchen Testsituationen um?
Das steht ja dort, das ist ja nicht überraschend. Also es steht dort, schriftlicher Aufnahmetest.
Und wenn also ein schriftlicher?
Schriftlicher Test. Also Leute kommen, 20, 30 Leute kommen, das STGB liegt dort, sie haben eine Stunde Zeit, und damit trennt sich auch viel Spreu vom Weizen. Also viel Weizen vom Streu. Also auf jeden Fall, es wird ausgesiebt, weil viele sagen dann, das ist mir zu mühsam, das noch einmal lernen, und manche wollen es halt dann unbedingt. Also meine letzte Konzipine, die hat sich, glaube ich, einen Monat vorbereitet.
Wow. Aber das ist halt auch ein wirkliches Commitment, dass sie dann sehen, dass sie das wirklich will.
Ja.
Das mag jetzt wie Werbung klingen, ist es aber nicht. Ich gehe jetzt noch einmal darauf ein, was andere Leute über sie sagen. Sie dürften einen unglaublich hohen Wert auf Work-Life legen, und zwar deutlich mehr als andere.
Ja.
Das dürfte Ihnen so wichtig sein, dass es den Spruch gibt, dass Sie am Donnerstag gehen und es darf sich niemand bei Ihnen melden, wenn es kein Fall mit mindestens 10 Kilo ist.
Das ist richtig, ja.
Ist das wirklich so gelebt?
Ja.
Woher kommt das? Naja, die Gastro ist eine harte Schule, da gibt es
sicher keine Work-Life. Sie haben ja nur das eine Leben, und wenn es die Leute gescheit ausbilden, dann ist es ja nicht notwendig, dass sie immer da sind. Weil meiner Verhandlung ist, die besonders heikel ist, kann ich das schon machen am Freitag auch. Aber es ist keine Notwendigkeit in der heutigen Zeit, dass der Chef ununterbrochen in der Kanzlei ist. Wenn die Leute gut ausgebildet sind, sollte das eigentlich von selber funktionieren.
Und schaffen Sie es, das so zu leben? Oder ist dann trotzdem jeder Freitag eine Ausnahme?
Nein, das schaffe ich zu leben. Das Einzige, was ich schon mache am Freitag, oder jetzt gehe ich am Mittwoch auch nicht mehr in die Kanzlei, ich lese die Fachzeitschrift, und dann gibt es eine Art Verteiler, und wenn es eine wichtige Entscheidung gibt, dann schicke ich die an alle weiter.
Dass die sich weiterbilden?
Nur, dass sie es einfach wissen, dass man auch da vorne dabei ist, weil wenn alle Fachzeitschriften wie 90% der Kanzleien irgendwo herumkugeln, sie keiner liest, dann kann ich es gleich abbestellen.
Wird aber, glaube ich, so gelebt in den meisten Kanzleien.
Wird schon.
Ich höre von irrsinnig vielen Großkanzleien, dass die extreme Probleme mit Nachwuchs haben. Ist das bei Ihnen auch so? Spüren Sie das?
Nein, aber es sind schon weniger. Also jetzt habe ich Studentenstelle ausgeschrieben, und früher waren 20 und jetzt waren 4.
Woran liegt das?
Ich glaube einfach, dass weniger Markt da ist und auch die Leute nicht mehr so viel arbeiten wollen. Weil früher hat es irgendwie jetzt dieses Versprechen gegeben, wenn du fleißig arbeitest, dann kannst du dir ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Das ist ja eh schon unmöglich, wenn sie was anlegen wollen. Früher hat man kriegt 4-6% Zinsen. Heute, dann war Krypto das große Heil. Das ist, glaube ich, jetzt noch zu diesem Zusammenbruch dieser Börse jetzt auch nicht mehr so super. Und die jungen Leute wollen sich ja nicht so Tode hackeln einfach. Also ich glaube einfach nicht, dass das zeitgemäß ist. Und was natürlich dazu kommt, also mit der Zeit, sie müssen bedenken, jedes Mal, wo sie ihre WhatsApp checken und ihr Telefon machen, dass sie das bis zu 20 Minuten ihrer Arbeitszeit kosten. Da muss ich ja schon deswegen viel länger dort bleiben. Also wenn sie da konzentrierte, aufwendige Arbeit machen, sie freuen da raus. Also ich schreibe das zum Beispiel alles daheim und bin da nicht erreichbar. Also das sind ganz einfache Sachen.
Sie legen, glaube ich, auch sehr viel Wert auf Wellbeing ihres Teams. Und ich habe mitbekommen, dass sie auch Ausflüge nach Mallorca machen,
genau,
und dass sie Events veranstalten.
Ja, und das ist schon wichtig.
Hält das das Team länger?
Ja, also bei uns sind die Konzipienten grundsätzlich 3 Jahre, weil nur Plantagen und Blutspermagift, das ist keine komplette Anwaltsausbildung. Also ich habe zumindest beim Gradwohl, ich habe meinen Liegenschaftskaufvertrag gemacht, das hat mir nicht gut gefallen. Ich habe meine Servitute einverleibt, ich habe viel Scheidungen gemacht, das war okay. Und ich habe viel Zivilrecht gemacht, und das sollte man alles einmal, finde ich, gemacht haben. Es gibt viele Kollegen, die sind sehr froh und haben das nie gemacht, aber ich finde das einmal für Grundverständnis wichtig. Und nach 3 Jahren ist auch bei mir die Lernkurve enden wollend. Und bei uns halt so der Konzipient, den bilden wir 1,5 Jahre aus, da lernt er was, und 1,5 Jahre verdient man Geld mit ihm.
Und dann geht er?
Dann geht er, ja. Und ich gebe halt Prüfungsurlaub noch was dazu.
Und wollen Sie nicht mal jemanden dazu holen ins Team?
Wir sind klein, wir haben nur 87 Quadratmeter. Wo soll man hinsetzen? Auf Schoß?
verstehe.
Weniger Kosten, weniger Stress. Mhm. Alle Anwälte mit den großen Kanzleien sind immer von den Kosten betrieben, das bin ich nicht. Mhm.
Obwohl sie eine wirklich tolle Lage haben, aber das ist wahrscheinlich ein alter Mietzins.
Es ist adäquat, ja, also es ist günstig. Mhm.
Sie veranstalten auch gelegentlich Brettspielabende mit Dungeons & Dragons.
Ja, das ist zum Entspannen in der Freizeit.
Wie schwer ist es, das Spiel zu lernen?
Gar nicht.
Und dürfen da auch Anfänger mitspielen und sich selbst einladen?
Ja, sicher. Sicher.
Kann man sich das so vorstellen wie bei Stranger Things?
Dass man wir sind nicht so hübsch. Das ist schon alles Männer älteren Alters mit Gewichtsproblemen, würde ich sagen. Bei Stranger Things, die sind halt doch alle in der Blüte ihrer Jahre.
Und wie oft kommt sowas vor?
Also es gibt eine Art Runde in der Kanzlei, einmal in der Woche.
Einmal in der Woche?
Ja, wow. Am Mittwochabend ist das.
Ah, das ist der freie Tag. Dafür kommen Sie dann doch in die Kanzlei?
Nein, weil ich habe zum Gewichtheben angefangen im fortgeschrittenen Alter und habe mich dafür entschieden, dass ich meine Gewichtheberkarriere vorantreibe. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder nicht. Aber erst diesen Sommer habe ich zum Gewichtheben angefangen.
Ja, ist sicher sehr, sehr gut für die Gesundheit.
Ja, es ist auf jeden Fall ein toller Sport.
Also ich mache das auch gerne und es hilft mir total runterzukommen, beziehungsweise einfach einmal an nichts zu denken, außer ans Gewichtheben.
Beim Gewichtheben ist halt so, das Gewicht kann nie schuld sein. Das bin nur immer ich, weil das Gewicht ist immer gleich. Mhm. Die Langhantel ist fair zu allen.
Ist das etwas, wo Sie sich Ausgleich holen, wenn Sie gerade richtig viel Stress haben?
Na, es gehört einfach dazu, würde ich sagen, also zum Leben. Also es sind andere Leute, das ist sehr bodenständig dort, sind lauter Handwerker dort. Ich bin der Einzige, der irgendwie was studiert hat und es ist halt der Klosterneuburger Gewichtheberverein und wenn sie da runtergehen, glauben sie eigentlich, dass sie in Rocke 1 sind.
Was brauchen Menschen, die Lust haben auf eine Strafverteidigerkarriere?
Sie müssen sehr gut mit sozialen Randgruppen können. Die optimale Voraussetzung ist sicher, wenn Sie eine Mandantensprache sprechen, also Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, Türkisch, Russisch. Das sind alles Bringer, wo ich mich differenzieren kann. Sie brauchen sehr gute Kenntnisse der StPO. Das ist das Allerwichtigste. Also da muss man fit sein. Jetzt irgendwelche AT1-Theorien, das ist aus meiner Sicht überschaubar. Sie müssen gut mit Leuten können. Ich finde, sie brauchen unternehmerisches Denken. Das lernt man halt gar nicht. Mhm. Das war ein großer Vorteil für mich, dass ich eben von diesen Würstelständen ich das lang mitgeführt habe. Und sie sollten langfristig gesehen Handschlagqualität haben.
Das schadet, glaube ich, generell nie.
Schadet generell nie, also halt eine langfristige Strategie verfolgen. Und man sollte nur das machen, was man kann, aus meiner Sicht, gibt es andere Sichten auch. Und wenn man es macht, dann gescheit. Also ich sage immer, es gibt da eine Szene, in das Imperium schlägt zurück, da sagt der Luke, der Jäger ist da schwer, kann ich nicht rausheben. Da sagt er, naja, versuch's noch einmal. I will try, und dann sagt er, do it or do it not, there is no try. Also man sollte es wirklich gescheit machen mit aller Kraft, das finde ich das Wesentliche. Hm.
Was bedeutet für Sie Ego?
Na, Ego ist, dass man mal überzeugt ist von sich selbst, dass man das kann. Wenn man fachlich schwach ist oder nicht von sich überzeugt hat, spüren das, also Angst spürt in einem Strafrechtssaal der Richter und der Staatsanwalt sofort. Und wenn ich jetzt wo verhandeln gehe, das ist natürlich auch eine Reputation, die man hat, dann wird das einmal sehr technisch korrekt abgehandelt. Die fühlen sich dort nicht auf wie Sau.
Sind Sie spirituell?
Nein, eigentlich nicht.
Wie kann man Ihnen folgen, beziehungsweise Sie kontaktieren? Einerseits
auf der Homepage einfach.
Wie heißt die?
www.machert-kanzlei.at.
Und Social Media?
Wenig.
Machen Sie gar nichts.
Also ich habe ein bisschen was auf Instagram, aber ich bin da etwas schwach, muss ich zugeben.
Vielen Dank für Ihre Zeit, hat richtig viel Spaß gemacht. Alles Gute und hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern. Und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Recht easy.at.